Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Ja, herzlich willkommen. Willkommen, Markus. Schön, dass du wieder da bist.
Hi, Raphael.
Hi. Ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt zum zweiten Mal treffen und dass du hier heute Gast bist, auch wieder im Podcast. Die erste Folge, die wir jetzt geteilt haben, wo wir beide uns unterhalten haben, die kam einfach so toll an und es gab viel gute Resonanz und das freut mich sehr und es zeigt mir auch, dass dieses Thema relevant ist, ja, weil es auch so viele Reaktionen gab und Kommentare und also sehr berührende Kommentare auch, ja, in denen sich Menschen zeigen und eben auch zeigen, dass sie dieses Thema kennen aus dem Innenleben. Ja, und es verdeutlicht mir einfach nochmal, dass es wichtig ist, dass man drüber spricht und dass man informiert. Genau, deswegen freue ich mich ganz, ganz arg, dass du wieder dabei bist. Und wir wollen uns heute wieder unterhalten über Trauma, Traumafolgen, Bindungs- und Entwicklungstrauma und mal schauen, was so alles kommt. Also wir sind jetzt nicht so ganz festgezurrt mit dem, worüber wir sprechen wollen, sondern ja, lass es uns ganz frei gestalten. Aber wir wollen noch mal ein, zwei Themen von dem letzten Podcast aufgreifen und da noch mal genauer reinschauen und darüber sprechen. Also Markus, schön, dass du hier bist jetzt. Wie geht's dir heute?
Also mir geht's heute richtig gut, muss ich sagen. Mhm. Das ist sehr schön. Ich hatte so ein bisschen Schiss gehabt, dass mir heute so geht wie gestern. Da war es nämlich ziemlich schlecht, ja, da ging es mir emotional ziemlich schlecht. Und umso schöner ist es, dass mir jetzt gerade sehr gut geht. Hm. Ich habe natürlich so ein bisschen Aufregung so hier in der Brust, das ist da, aber viel Freude auch gerade. Das merke ich einfach. Wenn ich so drüber spreche, läuft mir wie so ein kleiner Schauer runter hier. Ja, und ich freue mich echt drauf, dass wir das machen jetzt.
Ja, und das ist schön, dich so zu sehen jetzt gerade und wenn du darüber sprichst, also weil ich kann diese Freude in mir spüren, also ich empfinde auch Freude. Und das ist sehr schön. Tatsächlich war ich, gestern ging es mir auch nicht so gut. Und das war so ein bisschen eine verzwickte Nummer, weil ich dachte einfach, ey, dieses Wetter nervt mich so. Ja, der Podcast, der läuft ja jetzt im Juli, der wird wahrscheinlich wunderbares Wetter sein. Aber wir haben gerade Anfang Juni und es ist halt super kalt, finde ich, und regnerisch und das schon seit Tagen und grau. Ich war gestern echt so tierisch genervt. Und über dieses Genervtsein begann dann wie so ein innerer Dialog, der da so war. Das Wetter ist, wie es ist. Sei mal fröhlich oder sei oder ne, also in so einer so Art Selbstvorwürfe oder ein Anteil hat sich dann gemeldet, der so ermahnte, dass man sein Glück nicht vom Wetter abhängig machen sollte. Also wie so eine moralische Stimme, die mich da ermahnt hat. Und mir ist tatsächlich dann habe ich beim Schlafen gehen abends dann bemerkt, wie diese beiden Stimmen sich miteinander streiten darüber, was jetzt die gute Art ist, zu empfinden. Ja, und das fand ich ganz spannend. Und es hat sich insofern aufgelöst, dass ich an einem Punkt kam, an dem ich Dankbarkeit empfunden habe. Das war wieder so eine dritte Stimme, die plötzlich ins Feld kam. Und ich kann dir gerade gar nicht mehr genau sagen, worauf sich die Dankbarkeit bezog. Aber das finde ich nämlich nochmal spannend zu sagen. Also empfand ich gestern so, was für eine feine Kraft Dankbarkeit doch ist. Denn, also ich konnte es halt spüren, ich glaube deutlicher denn je, wie die Körperenergie eine andere wurde, die Körperwahrnehmung sich unmittelbar verändert hat mit dem Gefühl von Dankbarkeit. Hm. Und es war mir tatsächlich nicht länger möglich, die anderen beiden Stimmen aufrechtzuerhalten. Es war tatsächlich, als würde etwas dahinschmelzen, als würde dieser innere Konflikt schmelzen.
Mir kommt gerade so höhere Schwingung, Dankbarkeit, höhere Schwingung, die anderen Stimmen keine Chance mehr haben. So.
Ja, ja. Und ich habe es noch nie so deutlich empfunden. Also es ist mir schon lange bewusst, ich arbeite auch viel, oder was heißt, ich arbeite viel mit Dankbarkeit. Also es ist mir bewusst und ich komme aus mir heraus auch immer mal wieder zu Dankbarkeit. Aber ich habe es noch nie so deutlich empfunden, dass es so eine feine Kraft ist. Mhm. Also, und es zu sehen, wie es innerhalb diesem inneren Konflikt, ist ja jetzt kein Riesenkonflikt, aber es war dieses innere Zwiegespräch, das zu spüren, wie sich das mit so einer sanften Kraft auflöst, das war sehr spannend für mich zu beobachten. Und diese Kraft empfand ich als sanft. Also bis jetzt war so mein Bild immer mit Dankbarkeit ist wie so ein Feuer, in dem dann alles verschmilzt. Aber ich konnte gestern so spüren, dass es, ja genau, ja, passt natürlich auch zu mir irgendwie. Aber gestern konnte ich dieses Feine wahrnehmen. Das ist eine feine Energie. Das finde ich zum Beispiel, jetzt erzähle ich von Stöckchen auf Steinchen, aber will ich noch sagen, das empfinde ich zum Beispiel auch bei Erdungstechniken so. Also ne, wenn man vor einer prozessorientierten Arbeit zum Beispiel nochmal in die Füße spürt und den Hintern und so, das ist dieses Erden ist was Feines, ist eine feine Energie, die aber eine Menge Kraft hat. Genau. Also, mir ging es dann letztlich gut und ich bin dankbar eingeschlafen.
Ja, super. Was ich noch aufgreifen möchte, ist, dass du gesagt hast, ich wusste gar nicht, worauf sich die Dankbarkeit richtet. Und ich glaube, das ist dann die echte Dankbarkeit, wenn sich die Dankbarkeit auf nichts mehr richtet, wenn das nicht mehr, ach, heute war ein schöner Tag, ich bin dankbar. Das ist vielleicht noch so ein bisschen kopfig. Aber wenn die Dankbarkeit gar kein Ziel mehr hat und es einfach nur Dankbarkeit, ich glaube, dann ist es genau diese feine Qualität, die du da auch erlebst.
Na, spannend. Schön, ja, schönes Bild, ja. Gefällt mir gut. Ja. Ich hatte tatsächlich einen Bezug gestern, ich weiß ihn nur nicht mehr. Es gab irgendwas, worauf sich bezog. Ich hatte so zwei Themen. Ich weiß, eins war meine Tochter. Und das erste weiß ich aber nicht mehr. Ja, aber trotzdem, also oder auch und auch es ist ja schön, was du sagst, ja. Dieses unstrategische, diese unstrategische Dankbarkeit, die auch das kenne ich, ja. Ja, schön.
Ja, sollen wir einsteigen?
Ja, sehr gerne. Jetzt, ja, gerne.
Also mir war vom letzten Mal noch so eine Sache hängen geblieben bei dem Zittern. Also es war, ich weiß nicht, wo es war, so irgendwie so bei Minute 10 oder sowas um den Dreh.
Sag doch gerade nochmal, gib noch ein bisschen mehr Kontext, falls jemand jetzt das erste Mal einschaltet. Und man kann aber jetzt auch schon hinweisen, man kann natürlich auch den ersten Podcast mal anhören, da geht es um Bindungstrauma. Und in dem Fall, ja, erzähl du bitte.
Ja, also wir hatten gesprochen vom sogenannten neurogenen Zittern, was ein Selbstheilungsreflex ist, der in den Körpern, in den Nervensystemen aller Säugetiere eingebaut ist. Der Mensch auch als Säugetier hat diesen Reflex eben auch. Und dieser Reflex wird immer dann ausgelöst, wenn eine überfordernde Situation da ist und wir Ladung zur Verfügung stellen, also der Körper Ladung bereitstellt, um irgendwie in Kampf oder Flucht zu gehen und das aber nicht umgesetzt werden kann. Und damit diese Ladung nicht im System bleibt, zittert der Körper das natürlicherweise ab. Und es ist halt so, dass dieses Abzittern bei vielen Menschen gehemmt ist, ja, dass das eben nicht mehr automatisch funktioniert. Und wir hatten darüber gesprochen, dass es eben auch eine Technik gibt, mit der man das so wie provozieren kann. Ja, man kann halt so durch eine körperliche Überlastung kann man das provozieren und der Körper übernimmt dann und zittert aber dann von selber weiter. So, und in diesem Kontext hattest du irgendwo davon gesprochen, dass man da irgendwie Emotionen rauszittert. Und ich hatte irgendwie geantwortet mit ja oder definitiv oder irgend sowas hatte ich gesagt. Und ich hatte nachher das zwar nochmal relativiert, aber nicht mehr in Bezug auf das, was du gesagt hattest. Und will das einfach nochmal aufgreifen. Da werden keine Emotionen rausgezittert. Das ist wichtig, ja. Ansonsten könnte das jemand vollkommen falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass Emotionen rausgezittert werden. Im Gegenteil, das ist eigentlich sogar dieses Zittern in den allermeisten Fällen total unspektakulär. Der Körper zittert einfach. Und ich mache irgendwas anderes dabei, ja. Ich gucke mir einen Film an oder was weiß ich unterhalte mich oder sonst irgendetwas. Der Körper macht das ja völlig autonom. Und es geht halt nicht darum, dass da irgendwelche Emotionen rausgezittert werden. Was rausgezittert wird, sind die Stressladungen, die auf bestimmten Nervensystemverschaltungen liegen. Das wird rausgezittert. So dass die Verschaltungen dann nachher nicht mehr so stressbeladen sind. Verschaltungen, hatten wir gesagt, sind so wie so Fotos. Wie so ein Fotograf, der halt alles irgendwie festhält, was im Leben so passiert ist, was wir so an Erfahrungen gemacht haben. Und je nachdem, was das für eine Erfahrung ist, kann die eben mit Stress belegt sein. Und das Zittern hilft einfach dabei, dass diese Stressverschaltung rausgeht. Das setzt uns dann nachher, versetzt uns nachher in die Lage, einfacher mit den vorhandenen Verschaltungen arbeiten zu können. Weil wegkriegen tun wir die nicht. Die Fotos sind gemacht und die sind da, die bleiben auch da. Und das ist auch gut so, dass die da bleiben, weil ansonsten würden wir Lücken in unserer Geschichte haben, wenn die dann rausfliegen würden. Aber wenn wir eben mit diesen Ereignissen, mit diesen Fotos arbeiten möchten, dann ist das umso leichter, je weniger Stress wir da drauf liegen haben. Deshalb ist das neurogene Zittern halt ein wertvolles Tool, würde ich fast sagen, auch wenn es eingebaut ist. Aber man muss halt wissen, wie man es auslösen kann.
Also, es wäre richtiger zu sagen, es fließt Spannung ab.
Ja, gut. Ja, ja. Hört sich gut an.
Okay, ja. Ja. Mir ist aufgefallen, in diversen Sessions, dass also immer mal wieder aufgefallen, dass Menschen nach dem Zittern plötzlich in irgendeine Emotion kommen. Oder dass irgendeine bestimmte stärkere Emotion auftaucht. Kennst du das auch?
Ja. Passiert bei mir nicht häufig, aber passiert. Und erkläre ich mir damit, dass das Zittern zu einer Beruhigung auch im Körper führt. Also es ist vom Grundsatz her nicht zum Regulieren gedacht, sondern eher dafür, dass wirklich diese Spannung rausgehen kann. Das hat auch einen tatsächlich schon heilenden Effekt, wenn das auch nicht die ganze Heilung ist, aber ein Stück weit hat es was Heilendes. Und es führt oft dazu, dass danach sich der ganze Körper wie entspannter anfühlt, ruhiger anfühlt, was aber in den meisten Fällen nur so ein temporärer Effekt ist. Und dadurch, dass der Körper entspannter ist, können dann Dinge hochkommen, die vorher halt weggedrückt waren, runtergedrückt waren. Ja, also je entspannter ich bin, desto mehr besteht die Möglichkeit, dass Emotionen, die ich vielleicht sonst gar nicht fühle, nach oben kommen. Und das ist auch gut, dass du die Frage stellst, weil dann einfach auch für denjenigen, der zittert, zu wissen, da passiert nichts Falsches. Viele Menschen sprechen gerne so von Retraumatisierung. Ja, wird jetzt irgendwas hochkommen, was ich nicht aushalten kann? Nee, das ist nicht so. Das, was da hochkommt, ist etwas, was sich befreien kann, was gefühlt werden kann. Und wir wissen nicht, ob das einmal fühlen dazu führt, dass dann da irgendwas frei wird, aber es wird vielleicht gefühlt und vielleicht wird es zum ersten Mal gefühlt.
Also was du gerade so beschreibst, das ist ja auch es wirft in mir auch ganz viele Fragen auf und weitere Sachen, über die man sprechen könnte. Also zum einen finde ich es gerade sehr spannend, diese Idee, dass wenn der Körper etwas von der Spannung ablässt und in den Ruhezustand kommt, Also übersetzt könnte man sagen, das Nervensystem kommt in so einen Bereich, in dem es nicht mit Kollaps oder Flight und Fight reagiert, sondern es ist irgendwie so in so einer Komfortzone. Das entspannt, es öffnet und plötzlich kommen alte Gefühle hoch, die unterdrückt wurden oder festgehalten wurden, die nicht gesehen werden wollen. Und das finde ich ganz, ganz spannend, auch weil es daran erinnert, dass dieses Festhalten von alten Bildern, alten Emotionen, eine Menge, also dass wir das können überhaupt, finde ich spannend, und dass es jede Menge Kraft kostet. Ja. Also wir müssen, unser Körper muss da mitarbeiten, dass wir das unten halten können. Und das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Also wenn ich heute dran denke, wie ich vor 10 Jahren, wie fertig ich war, so nach so einer Arbeitswoche zum Beispiel, weil ich da den ganzen Tag immer wieder damit beschäftigt war, bestimmte Bedürfnisse runterzudrücken, bestimmte Gefühle festzuhalten, mich auf eine bestimmte Art und Weise zu zeigen, die erlaubt ist in meinem System.
Hast du mal ein Beispiel?
Ja, also jetzt wird schon sehr intim, aber das darf ja sein. Also ein ganz großer Happen für mich war, das Bedürfnis zu unterdrücken, dass ich gerne von Männern anerkannt werden will. Also meine Sehnsucht nach, ja, Anerkennung von anderen Männern. Mhm. Und dieses Gefühl war aber in mir verschaltet, mit Scham bedeckt, und ich habe dieses Bedürfnis war mir nicht bewusst. Also ganz im Gegenteil, ich habe folgende Strategie verwendet. Waren immer eine bestimmte Gruppe von Männern, meistens irgendwie dominante Typen, autoritäre Typen. Und was ich gemacht habe, ist, die abzuwerten. Ja, ich habe dann gesagt, die sind so und so und also was will ich mit solchen Typen und unangenehm und so weiter. Mhm. Was ich aber von mir ferngehalten habe, ist dieses tiefer sitzende Bedürfnis, dazugehören zu wollen. Und ich meine, es klingt sehr infantil, und ist es tatsächlich ja auch. Es ist ein Bedürfnis des Kindes gewesen.
Was es nicht abwertet, ne? Also finde ich wichtig zu sagen jetzt, ne? Das macht das Bedürfnis nicht weniger gewichtig.
Absolut. Also ja. Es ist ein Riesenbedürfnis. Für mich war es halt so eine kleine Erleuchtung, als es in einer Situation plötzlich ins Bewusstsein kam und ich sehen konnte, boah, was mache ich da eigentlich? Also ich konnte so dieser inneren Stimme, dieser kindlichen Stimme einfach nur mal Raum geben. Und Markus, ich sag's jetzt, es war für mich so eine Riesenentdeckung, dass ich dieses Bedürfnis schon so lange in mir unterdrücke und es hat mein Leben verändert. Jetzt nicht mit einem Fingerschlag, also es kam wie, ne, als würde es mir von den Augen, wie Schuppen von den Augen fallen. Aber im Laufe der nächsten 3 Monaten hat sich mein Leben verändert.
Wow.
Ja.
Wow. Und das ist so, das ist das, worum es bei einer Traumaheilung geht. Bei einer Traumaheilung geht es letztlich darum, dass ich in einen Erkenntnisprozess komme und auf Basis dieser Erkenntnisse, die ich habe, Dinge anders mache. Mhm. Ja, alte Verhaltensweisen nicht mehr so verfolge, wie ich die bisher verfolgt habe. Und die Erkenntnis ist dabei, dass das treibende Element, ja, ich habe das tief erkannt, so, das ist ein schönes Beispiel gerade, du hast etwas tief erkannt und ich weiß ja nicht, was du dann anders gemacht hast, können wir ja gucken, ob du dazu noch was sagen möchtest oder vielleicht in einem anderen Podcast mal, aber es hat sich wirklich was in dir verändert, ja, deine Grundausrichtung, so wie du Dinge siehst, hat sich an dieser Stelle verändert. Und wahrscheinlich wird so sein, dass du immer noch mal wieder in diese alten Strukturen reingekippt bist und vielleicht auch immer noch reinkippst, weil das ist halt so im Gehirn wie so eine fette Autobahn verschaltet. Und wenn wir halt was Neues kreieren, dann ist das eher so ein kleiner, schmaler Fußweg und der muss immer wieder gegangen werden und dann wird er fetter. Aber das geht nicht darum, sich dazu zu zwingen. Weil das ist genau das Wesentliche. Ne? Das ist ja viel, was Leute machen. Die gehen in irgendwelche Selbstoptimierungsseminare und ich hasse dieses Wort Selbstoptimierung, aber die werden ja tatsächlich so angeboten auch. Ja. Und glauben, dass sie sich anders machen müssten, als sie sind. Ja. Und dann strengen sie sich besonders stark an und versuchen das zu machen. Und es ist unendlich mühsam und schmerzhaft und führt meistens nicht dahin, weil es einfach nicht dauerhaft ist. Mhm. Wenn das Ganze aber auf einer tiefen Erkenntnis basiert, die du gehabt hast, dann hast du eine ganz andere Ausgangssituation. Dann bist du von dieser Erkenntnis getragen und sagst, das, was ich da gemacht habe, das brauche ich gar nicht mehr zu machen. Ja. Das ist ja alt, das ist ja gar nicht mehr aktuell. Und jetzt traue ich mich vielleicht mal, mich mit dem zu zeigen, mit dem ich mich nie gezeigt habe vorher und guck mal, was ich dann für Erfahrungen mache. Und dann mache ich womöglich noch positive Erfahrungen. Und dann wird es natürlich noch mal einfacher mit dem Neuverschalten, weil das ist so, ich weiß nicht, kennst du Gerald Hüther?
Ja.
Ja, Gerald Hüther, der sagt immer, dass Lernen am ehesten funktioniert, wenn wir das mit Emotionen verbinden können. Mhm. Ja, und wenn wir natürlich im direkten menschlichen Kontakt uns, sagen wir es jetzt mal, mit einer gewissen Verletzlichkeit reingeben und wir machen die Erfahrung, dass das ernst genommen wird, dass das wertgeschätzt wird und dass es sogar den Kontakt vertieft, dann macht das natürlich eine sehr verbindendes Gefühl in mir.
Ja.
Und dieses verbindende Gefühl zusammen mit der neuen Handlung, das geht dann richtig tief rein, ja. Das ist was anderes, als wenn ich stupide irgendwas abarbeite und einfach nur hier Schema X so wie in der Muckibude, ja, immer wieder das Gleiche. Das funktioniert bei der Traumaheilung so nicht.
Ja, spannend. Mhm. Also ich habe das jetzt so deswegen auch ins Feld geführt, dieses Thema, wir hatten es ja von der Anstrengung, die es kostet, Bedürfnisse und Emotionen zu unterdrücken, festzuhalten. Und das war für mich halt so ein Augenöffner und auch Emotions- und Herzöffner, weil ab dann wurde es leichter für mich. Und ich konnte spüren, wie viel Kraft und Anstrengung mich das gekostet hat, diese Gefühle in mir zu verleugnen und zu unterdrücken und auch durch diese Wahrnehmung, also was ich gemacht habe, diese Strategie. Und ich denke, das kennen ganz viele Leute. Ich habe angefangen, das abzuwerten, also die anderen abzuwerten, um eben nicht an dieses schambesetzte Gefühl zu müssen. Und diese Abwertung, das ist ja nur mein Film. Das ist das, was ich in die Welt rausgebe und das Bild, was ich aufrechterhalte. Das ist anstrengend. Und natürlich ist es auch anstrengend, dann in Begegnung und Kontakt zu gehen, weil es ist geprägt von Unsicherheit, von einer gewissen Feindseligkeit. Und es führt natürlich auch zu Ergebnissen, die dann nicht so schön sind und irgendwie komisch sind, verstört sind. Also ich meine, ne, man spürt das ja im Kontakt mit jemand anderen, wenn da solche unausgesprochenen Dinge da im Feld liegen. Und all das kostet unheimlich Kraft. Und das finde ich halt auch spannend an dieser Art Projektion, weil ganz viele Menschen, die diese Filme aufrechterhalten oder noch in diesen Filmen, in diesen, sage ich mal, Kindheitswahrnehmungen leben, die erzeugen ja auch eine feindselige Atmosphäre irgendwie. Und es kann dann auch gar nicht zu Kontakt und Öffnung und Weitung kommen.
Genau.
Und das ist das Miese, finde ich, weil es ist ja selbst erzeugt und beruht nicht auf der Wahrheit. Also das kann ich halt bei mir ganz klar sehen, weil ich weiß, dass es viele Leute gab, die mich zumindest okay fanden oder für die ich vielleicht auch einfach gar nicht wichtig war, so, ne? Was aber nicht böse ist, sondern so, ja, so ist es halt auch im Leben. Genau, also es war unheimlich anstrengend und diese Anstrengung wurde weniger und diese Kraft und Energie, die ich plötzlich mehr zur Verfügung hatte, weil ich nicht mehr irgendwelche Filme, die oder diesen Film aufrechterhalten musste, die konnte ich plötzlich in andere Dinge investieren. Und das wurde mit sehr viel Erfolg honoriert. Also ich habe plötzlich Dinge ins Leben gebracht, die ich wirklich wollte, weil da Energie und Platz für war. Und die haben resoniert. Hm. Das war ein Ergebnis. Und du hast vollkommen recht. Die Begegnungen, die ich da hatte, die waren tatsächlich, es war nicht so mit einem Schnipp weg, sondern ich konnte es mal wieder spüren. Es war am Anfang tatsächlich so die ersten paar Wochen. Wie so ein Kind habe ich mich manchmal gefühlt, was jetzt gerade anfängt, irgendwas Neues zu lernen und dann.
Schönes
so,
Bild, ja.
Ja, so unbedarft. Ja. Und dann bin ich mal wieder so ins andere, habe gemerkt, oh, ich fange wieder an abzuwerten. Dann bin ich wieder ganz bewusst, aber in so eine Loyalität zu mir selbst und habe dann auch mal Sachen gesagt, habe dann auch mal meine Wut ausgedrückt gegenüber so Leuten, wenn es gerade dran war. Also ich war einfach ehrlich mit dem, was ich fühle. Und es war so ein Hin und Her. Und es hat sich dann wirklich, also ich könnte dir da jetzt ewig Geschichten erzählen, was für skurrile Situationen sich plötzlich ergeben haben, weil dieses Bild hat sich dann tatsächlich so gedreht und ich erinnere mich, dass es plötzlich Situationen gab, in denen ich frei war von diesem Bedürfnis, also das Bedürfnis selbst verlor an Kraft. Das wurde schwächer dadurch, dass es da sein durfte. Mhm. Und die Situation drehte sich so, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich bin jetzt plötzlich der Anziehungspunkt und genau diese Typen kommen zu mir und suchen meine Nähe. Ja, wirklich.
Ja, also, ja.
Ganz, ich könnte ja so viel erzählen, aber das machen wir jetzt nicht, aber genau.
Vielleicht ein Stück weit von toxischer Männlichkeit zu Männlichkeit.
Ja, gefällt mir, ja.
Mhm. Ja. Ja. Weil das ist ja auch so ein weit verbreiteter Begriff, der oft vollkommen falsch interpretiert wird. Männlich wäre, ja, also irgendwie sowas.
Ja.
Aber in Wirklichkeit kann es sehr männlich sein, wenn ich gut mit mir verbunden bin und weiß, was da in mir los ist und das in Kontakt bringen kann. Mhm. Das zieht auch an.
Ja, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, ja. Mhm. Und ich meine, muss mal sehen, also ich leite ja heute unter anderem Männerseminare und da kommen Typen, ne? Also dann wir sind 27 Männer oft in diesen Seminaren. Das ist eigentlich geballte Männlichkeit und ja, ich kann die leiden und es macht mir leiten und es macht mir Freude und ja, auch das ist ja schon irgendwie ein Zeichen dafür, dass da etwas in mir erlöst wurde. Und die Begegnungen sind eben ganz unterschiedlich. Ganz sanft manchmal, ganz weich auch. Ja, es darf alles da sein, ne? Von Wut und Kraft und bis hin zu Trauer und Bedürftigkeit. Hm.
Ja. Ja, und das bei jemandem, der diesen Glaubenssatz hatte. Das ist doch der Hammer.
Naja. Ja. Genau, Markus, jetzt wo sind wir jetzt gelandet inhaltlich? Was,
Ja, also wenn wir es auf Traumaheilung beziehen, dann sind wir so ein bisschen da gelandet, dass Heilungsschritte auch Erkenntnisse brauchen und natürlich auch einen gewissen inneren Antrieb, diese Erkenntnisse in neue Handlungsmuster umzusetzen. Also wie so ein Spieltrieb, ja? Spieltrieb oder experimentieren. Du hast eben das Bild vom Kind gebracht und Kinder probieren sich aus. Und das kommt dann. Ne? Also das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Du hast die Erkenntnis und dann passiert dieses Ausprobieren und neu entdecken. Und das bringt uns weg von den alten Strukturen. Und um diese Erkenntnisse haben zu können, braucht es natürlich ein erstmal reguliertes Nervensystem oder einigermaßen reguliertes Nervensystem. Weil wenn das Nervensystem ständig unter Hochspannung agiert, dann werden diese Erkenntnisse überhaupt nicht erst stattfinden. Es gibt keine Erkenntnisse in einem Nervensystem, in dem die ganze Zeit ums Überleben gekämpft wird, weil da ist keine Zeit für Erkenntnisse. Ja, da ist kein Raum dafür. Und wir hatten das ja im letzten Podcast, du hattest das nochmal sehr schön rausgestellt, dass es dabei nicht um irgendwas Lapidares geht, sondern dass aus Sicht des Kindes, wenn Bindung nicht angeboten wird, dass das etwas ist, was lebensgefährlich ist. Und dass das wirklich wie ein Überlebenskampf ist. Jede Struktur, die sich dann etabliert im Kind, aus einer Not herausgeboren ist, die Angst davor hat, unterzugehen, zu sterben. Und das ist nochmal wichtig. Wenn das Nervensystem in diesem Zustand bleibt, dass es überleben muss, dann kann nichts Neues passieren. Dann ist das Leben im Prinzip davon geprägt, zu überleben. Mhm. Also muss ich erstmal Dinge tun, die mich in einen Zustand versetzen, dass es überhaupt mal gehen kann. Und da ist das Zittern jetzt wieder eine wesentliche Komponente.
Mhm. Ja. Ja,
je nach Grad von Traumatisierung. Ne, ich meine, du machst ja richtig viel innere Arbeit schon seit Jahrzehnten. Und das wird seine Effekte gehabt haben, so dass du dann an diese Punkte kommen konntest und dein Nervensystem schon eine gewisse Entspannung hatte, dass sowas überhaupt möglich war.
Ja, also in dem Fall würde ich körperorientierter Psychotherapie zusprechen, dass das ermöglicht hat, weil ich war viele, viele Jahre davor auch schon unterwegs mit Bewusstseinsarbeit und spiritueller Arbeit. Mhm. Und das hat auch einen Raum, also ich möchte es gar nicht schlecht reden, können wir auch noch drüber sprechen, das ist ein ganz spannendes Thema. Aber genau dieses Thema wurde damit nicht erlöst, das kam wirklich über Einzelbegleitung in der Therapie, ganz viel Selbsterfahrungsseminare und Ausbildungsseminare, also wirklich so eine geballte Ladung. Wurde der innere Raum freier, weiter. Ich kann ja ehrlich gesagt gar nicht genau erklären, wie das dazu kam. Es war auf jeden Fall kein strategisch-mentaler Prozess, sondern wie so ein bewusster werden, tiefere Atmung haben.
Ja, körperorientiert.
Atmung. Körperorientiert, ja, ja, genau.
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Will ich mal kurz aufgreifen. Das, was da, wenn wir Traumafolgen tragen, dann tragen wir die deshalb, weil wir in etwas sehr grobstofflichem wie gefangen sind. Nämlich in den Verschaltungen unseres Nervensystems. Das ist nicht feinstofflich, das ist ganz grobstofflich. Und du hast gesagt, die Arbeit, die du gemacht hast, die auch viel so mit Bewusstseinsarbeit und wie hattest du das genannt?
Ja, spirituelle
Arbeit.
Arbeit und Bewusstseinsarbeit und
ja.
Seminare und Rituale und so, ja.
Okay, eine Arbeit, die halt wahrscheinlich in den feinstofflichen Bereich reingeht.
Ja? Absolut.
Genau. Kann das, was da im Nervensystem an Traumafolgen hängt, nicht heilen. Geht nicht. Es kann immer sein, dass bestimmte Öffnungen da sind, ja, weil es ist ja nie ganz zu oder ganz offen. Und an diesen bestimmten Öffnungen, da kann vielleicht dann auch feinstofflich ein bisschen was passieren. Aber vom Grundsatz her, wenn ich halt eine grobstoffliche Traumatisierung habe, und wir hatten ja Traumatisierung in dem ersten Podcast auch mit Verletzung übersetzt. Mhm. Wenn ich eine grobstoffliche Verletzung habe, dann muss sie auch grobstofflich geheilt werden. Das geht nicht feinstofflich. Und deshalb finde ich das sehr schön, dieses Beispiel mit der Körperpsychotherapie, dass dieser körperorientierte Ansatz dich dahin gebracht hat, dass du ein entspannteres Nervensystem bekommen hast, wo du dann heraus Erkenntnisse draus gewinnen konntest.
Ja.
Ja, das passt total zusammen.
Ja, das passt total zusammen. Das sehe ich auch so. Also ich sehe in diesen vielen spirituellen Arbeiten, ich war kürzlich zum Beispiel beim Mantren singen, war wunderschön, hat mir wirklich ganz, ganz toll gefallen. Und ich kann es sehr deutlich wahrnehmen, dass das eine Möglichkeit der Begegnung ist, so ein Raum, indem man, indem sich das Nervensystem entspannt, weil man sozusagen sich mit anderen Menschen gleichschaltet und etwas Schönes und Wertvolles zusammen macht. Das kann ich, das war auch nochmal sehr deutlich meine Wahrnehmung, dass das, also mein Nervensystem da in so einen, in diesen sicheren Bereich geht. Ich fühle mich sicher, ich fühle mich verbunden mit den anderen. Mein Herz öffnet sich. Ja, und dann fließt was. Es ist sehr schön und deswegen auch sehr wertvoll, finde ich. Ich glaube aber, oder ich bin überzeugt heute auch davon, dass es klug ist, dass, ja, also den Teil, den man bearbeiten will, so direkt wie möglich zu adressieren. Und deswegen bin ich deiner Meinung, dass Trauma sitzt im Körper. Und wenn wir unter Bindungs- oder Entwicklungs- oder Schocktrauma leiden, dann muss der Körper mit einbezogen werden und darf ganz vorne mit dabei sein einfach.
Ja. Ja. Ich könnte zu diesem Mantra noch mal was aus meiner Erfahrung sagen, zu dem Mantra singen.
Gerne.
Weil dann hätten wir praktisch zwei Seiten. Und ich will vorausschicken, dass es nicht die universelle Seite gibt. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich zum Mantra singen gehe, ist das oft so, wenn ich noch in einem Zustand von körperlichem Stress bin und gehe dann zum Mantra singen, dann wird dieser körperliche Stress dort eher verstärkt, als dass er mich entspannt. Das hängt aber eben da auch damit zusammen, welche Traumafolgen trage ich, welche trägst du. Bei mir ist ein ganz großes Thema eine Verlassenheitswunde, geglaubte Einsamkeit. Und die Verschaltung so, und ich glaube, dass die tiefer sitzt als nur mein Denken. Die Verschaltung ist, wenn ich in einem Kreis mit Mantra singen sitze, dann kann ich mit den Menschen nicht auf die Weise in Kontakt gehen, wie ich sie eigentlich brauche, weil das ist ja zum Singen da. Ne? Ich kann also nicht mit einem einzelnen Menschen mal in einen Austausch kommen und sagen, was mir immer sehr hilft, mich zu regulieren. Hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Und ich möchte mal sagen, wie es mir gerade geht. Und dann kommen wir, ne, so wie das am Anfang gemacht haben von diesem Gespräch. Ja. Das schafft irgendwie wie so eine Nähe. Und dann sitze ich da in diesem Kreis, in dem Wissen, ich kann das jetzt gerade nicht tun, weil es einfach nicht der Raum ist dafür. Und fühle mich mit der Zeit immer verlorener, verlorener, verlorener. Wenn der Kreis dann irgendwann vorbei ist, dann ist mein Nervensystem so im Stress, dass ich dann noch nicht mal in der Lage bin, mit irgendjemand in Kontakt zu gehen, und dann gehe ich ganz still nach Hause. Also das habe ich oft so erlebt.
Oh wow, okay.
Und ich habe es auch schon anders erlebt, glücklicherweise. Ja, das, was du berichtest mit der Herzöffnung und so und aus voller Kehle singen. Also ich habe es auch schon erlebt, dass meine Freude total durchkam, ja, und ich dann richtig laut mitgesungen habe und scheißegal auf falsche Töne. Ja, so das habe ich auch schon erlebt. Nur bin ich dann aus welchen Gründen auch immer schon in einem sehr guten Grundzustand gewesen. Dann kann ich das nehmen. Aber wenn ich halt in einem schlechten Grundzustand da reingehe, dann ist es in meinem Fall mit diesem Traumafolgen-Cocktail, den ich habe, oft keine gute Idee.
Super, danke, dass du das erwähnst. Also das ist so mal ein super Hinweis, weil es eben auch zeigt, es gibt jetzt nicht diese Standardmethode, Standardbetrachtung, sondern das ist sehr individuell, also ne, wie wir ticken und ja, was uns geschehen ist und wie es sich verschalten hat und so weiter, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Ja, spannend, danke dir dafür. Also, ich möchte da auch noch kurz was zu sagen, und zwar, was auch meine Wahrnehmung war in spirituellen Gruppen, dass es eben, wenn ich in diesem Feld war und ich da dann peu à peu mehr angekommen bin und dann auch meinem Kreis gesprochen habe und andere Menschen sich offen zeigen, dass dann eben so ein Gefühl von Verbundenheit entsteht und das Herz sich dann öffnet und also alles sehr, sehr schöne Sachen. Was ich aber auch erlebt habe, ist, dass wenn ich dann zurückkomme in meine Alltagsrealität, die vielleicht gar nicht von so einer Übereinstimmung geprägt ist, also wo man mit Menschen zu tun hat, à la Couleur, also die vielleicht ganz anders ticken, im Berufsleben mehr Ellenbogen da ist und so weiter, dass ich da das gar nicht mehr aufrechterhalten konnte. Also, ne, dann ist es so, dass ich wieder sozusagen mit der Realität konfrontiert wurde und meine Systeme wie eh und je angesprungen sind. Das heißt, Erlösung fand ich dann nur in diesen Momenten. Und das ist, denke ich, auch ein bisschen das Problem daran und kann sogar dazu führen, und das kenne ich aus meiner Innenwelt auch, dass ich über viele Jahre auf so einem Weg bin und immer wieder finde ich diese Schönheit, aber ich finde sie nicht, wenn ich in meinem Alltagsleben bin. Es führte bei mir dazu, dass ich mich auch ein Stück weit wieder mal verurteilt habe, dass ich halt nicht gut genug bin, dass ich es nicht rüberbringen kann. Also es hat, ja, ich habe es auch dann genutzt, um mich selbst zu verurteilen. Und klein zu halten und ja, mich eher mit diesem Scheitern zu konfrontieren.
Ja. Das hat halt diesen Sehnsuchtsaspekt, ne, ja, dem wir folgen. Du gehst in so ein Setting rein und deine grundlegende Sehnsucht nach Verbindung, nach echtem Kontakt, nach wahrem sich zeigen, die wird auf der einen Seite erfüllt, gestillt. Und auf der anderen Seite wirst du selber auch inspiriert, deinen Teil dazu beizutragen, weil die anderen tun es ja auch. Und das ist etwas, wo man auf eine Weise, hartes Wort jetzt vielleicht, auch süchtig nach werden kann.
Absolut.
Es gibt so einen spirituellen Lehrer aus Amerika, Eli Jackson Beer, der spricht von Workshop-Junkies. Die halt immer wieder da hingehen, weil sie halt genau das, ne, dieses Gefühl haben wollen. Ne? Und das ist dann noch in der Nähe von irgendwelchen erleuchteten Menschen. Da kommen dann nochmal ganz andere Effekte zum Tragen. Und die haben halt diese ganzen tollen Effekte. Und müssen aber immer wieder dahin, weil sie das im Alltag gar nicht kultivieren können. Weil im Alltag schlägt das wieder durch, was im Nervensystem verankert ist. Das Nervensystem hat eine unendliche Power.
Und das Spannende ist, finde ich ja auch, also es besteht ja die Möglichkeit, dass wir einen Ashram geben zum Beispiel und dann dort leben und uns sozusagen aus dieser kalten Welt zurückziehen und dann die Hoffnung haben, dass dann eben diese Probleme auch nicht mehr getriggert werden. Das Problem ist, und das habe ich auch selbst erlebt, ist, aber was passiert jetzt, wenn du in so einem Setup bist? Und da entstehen dann doch Probleme. Also ich kann mich zum Beispiel mal erinnern, das war in so einem schamanischen Setup und das war alles ganz schön. Und irgendwann dem Wochenende, da mussten wir irgendwie ein Feuer aufbauen oder sowas. Und da waren zwei Männer und die haben sich irgendwie über mich lustig gemacht. Also zumindest habe ich so empfunden, ich weiß nicht, weil ich eine komische Kappe auf hatte oder was auch immer. Und das hat mich so verletzt. Und das hat mich so wütend gemacht, das weiß ich heute noch, weil ich dachte, das gehört hier nicht hin. Das ist tabu, dass so etwas passiert. Ich habe dann irgendwie auch zurückgefeuert, aber es war für mich so irritierend. Und ja, es hat wirklich mal an diesem Bild wirklich so gesägt, an diesem heiligen Bild, in diesem heiligen Raum, dass da plötzlich sowas Destruktives, Bösartiges reinkommt. Und also aus meiner heutigen Sicht kann ich sagen, naja, also so ist das Leben halt auch. Das, ne? Und ich glaube, so schlimm war es gar nicht mal. Es war halt genau mein Thema. Und ne, es waren Männer und es hat mich halt tierisch verletzt.
Ja.
Und deswegen denke ich heute, es ist so wichtig, etwas mehr in die körperliche Heilung zu finden, weil unsere Realität ist mitunter rau und es gibt Rivalität und es gibt Na, das, ja, wir werden auch geprüft im täglichen Leben. Und wenn ich eben am täglichen, alltäglichen Leben in der Gesellschaft teilnehmen will, ja, dann ja, kann ich nur dazu raten, halt innen aufzuräumen und wirklich in Heilung zu gehen.
Ja, es nützt mir gar nichts, wenn ich in der normalen Welt unterwegs bin und ein total übererregtes Nervensystem habe, wo ich bei jedem kleinen Konflikt sofort aus dem Falle, können wir auch nochmal drüber sprechen, was wir Toleranzfenster nennen. Ja, aus einem Zustand, in dem mein Nervensystem in einem gewissen Regulationsbereich noch ist, ja, und noch nicht so hoch rausgeschossen ist. Und wenn ich da rausfalle, dann bin ich gar nicht mehr in der Lage, als ein soziales Wesen zu agieren, weil andere Hirnschichten dann übernehmen. Und das kann ich natürlich versuchen, irgendwie mit Spiritualität irgendwie abzudämpfen und zu sagen, ja, letztlich sind wir ja alle eins und komm, ich gehe in die Liebe und ich sehe jetzt den anderen und. Das Ding ist aber, das kommt wieder vom Verstand. Und der Verstand hat gegen das autonome Nervensystem keine Chance. Ich weiß nicht, ob du diesen Vergleich vom letzten Mal noch, dass diese Traumatherapeutin, die ich richtig gut finde, ich weiß nicht, kann ich den Namen sagen?
Ja, na klar.
Die Satya Marchand, die vergleicht immer den Verstand mit der Größe einer Erbse versus das autonome Nervensystem mit der Größe eines Fußballfeldes. Und dieses Fußballfeld hat immer das Sagen. Ich kann mir mit meinem Verstand irgendwelche Sachen zurechtlegen, aber das Fußballfeld gewinnt letztlich so. Und wenn ich jetzt natürlich hier oben sage, komm, ich gehe in die Liebe, dann macht das Nervensystem das, was in ihm verschaltet ist. Es wird nicht in die Liebe gehen, es wird nicht funktionieren und es kommt vielleicht zu einer Unterdrückung wieder von dem, was eigentlich da ist. Und da muss ich mich wieder mehr anstrengen, dann mache ich mich eng und, ja, und dann bin ich wieder in diesem gleichen Film drin. Und wenn dann von außen irgendetwas kommt, was das Fass zum Überlaufen bringt, dann raste ich in einer völlig unangemessenen Weise womöglich total aus.
Ja. Also es ist ganz schön, also spannend, wenn du sagst, wenn du von Liebe sprichst, weil ich hatte kürzlich oder letztes Jahr ein Seminar, ein Seelenfeuer, und was am Ende an dem Sonntag in dem Raum war, war pure Liebe. Ich habe noch nie so viel Liebe in einer großen Gemeinschaft gefühlt. Also ich war total begeistert. Ich habe es ehrlich gesagt auch gar nicht verstanden, wie das so stark rauskommen konnte. Aber es war pure Liebe und mir sind wirklich die Tränen gekommen. Und ich habe gesagt, schaut, so könnte Gesellschaft sein.
Ja.
Und gleichzeitig ist halt so, dass man, also es müssen irgendwie alle mitmachen, damit dieses Gefühl so eben in der Gesellschaft ankommen kann, oder vielleicht muss es eine kritische Masse geben, weißt du, so eine Mehrheit, das dann plötzlich immer stärker ins Feld strahlt. Aber das ist wie so ein Endprodukt. Und wenn ich mir jetzt sage, wie ich es auch aus verschiedenen spirituellen Lehren kenne, wo man die Liebe und dieses Endgefühl, sage ich mal, oder dieses heilige, reine Gefühl sozusagen hoch idealisiert und sagt, du musst das fühlen, das ist der Weg, da musst du hin, dann ist es wie eine Auflage, mit der ich im alltäglichen Leben nichts anfangen kann. Oder ich knechte mich eigentlich selbst und mache mir selbst Vorwürfe, weil ich es halt nicht hinbekomme. Oder ich tue halt so, also wie so eine Uniform, ich bin jetzt in der universellen Liebe und es ist dann nicht angebunden wirklich. Das sind so ein paar Aspekte, die ich noch sehe, ja.
Ja. Wenn ich zum Beispiel auf einem Seminar bin und ich spreche wirklich von mir jetzt, ich habe das zigfach genau so empfunden. Und viele Menschen verabschieden sich dann anschließend und sagen, ah, mir ist das Herz aufgegangen und das ist total schön und es war so verbindend. Und ich in mir, ich fühle das vielleicht gar nicht. Dann habe ich das manchmal so gemacht, dass ich dann still gegangen bin und frustriert war. Und irgendwann habe ich es aber so gemacht, dass ich gesagt habe, ich bin traurig gerade, weil ich das gar nicht so fühlen kann, was ihr da gerade alle teilt. In mir ist das gerade nicht, ja. Und ich habe auch ganz fiese Gedanken gerade, ja, so. Und ich möchte einfach, dass ihr das wisst, dass das gerade in so, und da bums, da kam mir eine Welle von Herzlichkeit entgegen.
Oh, schön.
Und dieses sich zeigen mit dem, was da ist, das ist das Ding. Und dann brauche ich mich nicht auszurichten auf die Liebe und zu sagen, ich muss jetzt in die Liebe gehen oder sowas, wobei ich der Meinung bin, dass das auch gar nicht geht, in die Liebe gehen. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass das geht. Entweder bin ich davon erfüllt oder nicht. Ja. Aber es ist wie so ein Weg dahin, dass ich mich verletzlich mache, dass ich mich aufmache, dass ich mich zeige. Und ich vermute auch mal auf deinem Seminar Seelenfeuer, da so glaub, wie lange ging das? 4 Tage, 5 Tage oder wie lange ist das?
4 Tage, ja.
4 Tage, ne? Mit einer, glaube ich, großen Menge Menschen. Und ihr seid ja, weil du ja diese Arbeit machst auch, ne? Du machst ja diese Arbeit eben in Verbindung von den prozessorientierten körpertherapeutischen Sachen.
Ja.
Und dann aber auch noch die Schwitzhütte.
Ja.
Und dann gehen x Menschen splitternackt in so eine Schwitzhütte rein und sind ganz eng miteinander. Die haben aber vorher schon miteinander gearbeitet und dadurch, dass die miteinander gearbeitet haben, sind die sich eh schon näher gekommen. Also es entsteht Nähe, weil jeder hat sich irgendwie an irgendeiner Stelle verletzlich gezeigt. Und das nimmt einfach den Stress aus den Nervensystemen raus.
Ja.
Und das zeigt mal wieder, ich habe das eben auf die Erkenntnis bezogen, ja, aber ich glaube, es ist nicht anders bei der Liebe. Weil wenn der Stress aus den Nervensystemen rausgehen kann und ich weiß, ich bin hier gar nicht in Gefahr, der hat genau so ein Ding, der hat was am Laufen und guck mal, wie schön die zeigen sich hier alle, dann kommt die Liebe.
Ja. Markus, ist so spannend. Also ich könnte mich da jetzt noch Stunden mit dir drüber unterhalten, weil ich merke, wir regen uns ja gegenseitig so an. Also etwas, mit dem ich gerade unterwegs bin, ist so Sanftheit und Ruhe, innere Ruhe, die ja natürlich auch mit Nervensystem zusammenhängt. Also wenn ich da in der Balance bin in mir, dann entsteht Ruhe. Und es ist für mich gerade so sehr spannend zu erkennen, wie aus dieser Ruhe etwas anderes entsteht auf eine natürliche Weise, die ich nicht befeuere, und das etwas entsteht. Also es entstehen lustvolle Ideen, was ich machen will, zum Beispiel. Und dieses aus diesem Gefühl heraus zu empfangen ist eine ganz andere Nummer, als wenn ich meinen strategischen Plänen folge, inklusive oder basierend auf den Glaubenssätzen, die ich habe, und ich mich somit durchs Leben peitsche. Naja, da könnten wir echt noch lange drüber sprechen, aber ich wollte noch eine Sache dazu sagen, jetzt zu diesem Seelenfeuer-Ding. Das ist nämlich total spannend. Das ist momentan so meine Erkenntnis, warum das so eingeschlagen ist. Und zwar, was wir am Seelenfeuer anders gemacht haben es als sonst, dadurch, dass wir mehr Zeit hatten, haben wir samstagabends eine Party gemacht. Und da kam eine Percussion-Gruppe und es wurden draußen Feuer gemacht und wir saßen am Feuer und haben gesprochen, wir haben gemeinsam gesungen, dann wurde in dem Longhouse getanzt, war super Percussion-Gruppe, dann haben wir danach noch so ein Liebestunnel gemacht, das kennst du, ne? Wo man durchläuft und alle streicheln ein und so,
also
wunderschön. Und dieser ganze Abend hatte überhaupt nichts zu tun mit Prozessarbeit, mit Psycho, mit Spiritualität, sondern es war einfach nur ein wunderschönes, ungezwungenes Beisammensein. Und ich bin mir sehr sicher, dass das ganz, ganz tiefe Wirkung hatte.
Ja, wir haben praktisch vorher schon an der Entspannung der Nervensysteme gearbeitet, ja?
Ja.
Und mit diesem Entspanntheitsgrad und diesem Verbundenheitsmaß geht ihr jetzt in eine Party rein, ja. Das eigentlich sollte jede Party so laufen, ja. Jede Party sollte am Anfang erstmal Aspekte haben von wir gehen in Verbindung. Ja, irgendetwas, was wirklich Verbindung schafft, und das ist natürlich vor allen Dingen ein sich zeigen.
Hm.
Und dann geht's in die Party. Das läuft dann komplett anders, diese Party. Da bin ich von überzeugt.
Da hat mir die Akiko kürzlich was Nettes zugesagt. Die meinte, die kommt aus dem klinischen Bereich und hat da Gruppen gemacht auch. Und die meinte zu mir, dass es da so eine Wahrnehmung gibt, die tiefste Arbeit geschieht außerhalb der Gruppentherapie. Hm. Also wenn die Leute halt einfach wieder raus in dem Feld und was ganz anderes machen und es sich dann, und dann integriert es sich.
Ja.
Ja. Ja, lieber Markus, jetzt kommen wir schon zum Ende. Wir wollten eigentlich noch ein paar andere Sachen besprechen, aber es kommt so schön ins Fließen und dann ist es, denke ich, viel wichtiger, als dass man jetzt so die Punkte abarbeitet.
Ich habe noch 4 hier stehen.
Echt?
4 von 5. Einen haben wir gemacht, ja. Das läuft ja nicht weg.
Das läuft ja nicht weg. Eben, also dann lass uns da gerne bald weitersprechen und da ansetzen. Uns kommen ja auch jetzt Fragen halt, ne, von den Zuhörerinnen und die können wir dann halt auch so peu à peu hier ins Feld bringen und drüber sprechen. Also es kamen jetzt auch schon einige Fragen, aber wie gesagt, das machen wir dann nächstes Mal. Und sag nochmal, was war der erste Punkt, den wir heute besprochen haben?
Das war das mit dem Zittern, ne? Dass nicht die Emotionen abfließen, sondern der Stress beziehungsweise die Spannung.
Ja.
Den hatten wir aufgegriffen.
Genau.
Und als nächstes hätte ich jetzt hier zum Beispiel Glaubenssätze stehen, vor allen Dingen vorsprachliche. Ne, so.
Oh wow, ganz
spannend. Machen wir mal einen kleinen Teaser.
Ja, kriegen wir nicht abgearbeitet in einer Minute, oder?
Nein.
Okay. Markus, dann würde ich sagen, lass es uns da stehen und dann freue ich mich, dass wir uns bald wieder treffen und weiter miteinander sprechen. Das ist ganz, ganz, ganz fruchtbar, denke ich, und wichtig.
Ja. Ja, und ich merke, wie ich so richtig so reingesogen werde, ja, in unseren Austausch, in unser Gespräch. Das ist mega. Das macht mir viel Freude.
Ja, geht mir genauso. Gut, Markus. Ja, cool. Dann halt die Ohren steif bis die Tage.
Yes, well. Happy day.
Happy day, mein Lieber.